So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zum Krampusabend. Vergessen Sie nicht, die Schuhe ans Fenster zu stellen, vielleicht hilft die Hypothese, dass nämlich die Schuhe gefüllt werden. Damit sind wir schon beim Thema. Wir haben zum letzten Mal über Erkenntnis und Wirklichkeit in der Hauptsache gesprochen. Das heißt, die Frage aufgeworfen, wie wirklich ist das, was wir wahrnehmen, entspricht unser Wahrnehmen der Wirklichkeit oder ist es bloß Illusion? Nun, unser Gehirn ist in der Evolution, das ist ein wichtiger Punkt, nicht, das habe ich schon mal gesagt, dazu geschaffen worden, von der Selektion dazu geformt worden, die absolute Wahrheit über diese Welt zu erkennen, sondern dem Träger uns ein Überleben zu ermöglichen. So, da läutet es, ich habe vergessen, mein Gerät auszuschalten, gut, dass Sie mich daran erinnern. Ich mag das nämlich überhaupt nicht und dann bin ich der, was dem dann passiert. Man wird immer dann angerufen, wenn man nicht angerufen werden möchte, auch im Prinzip über das, was wir zum letzten Mal zum Teil gesprochen haben. Gut. Das heißt, wir bilden die Welt nicht eins zu eins ab, so nach der klassischen sogenannten Korrespondenztheorie. Unser Wahrnehmen korrespondiert exakt mit der äußeren Wirklichkeit, sondern in unser Wahrnehmen, in unser Erkennen gehen auch konstruktive Elemente ein. Das heißt aber nicht im anderen Extrem, also das eine Extrem wäre der naive Realismus, alles ist genau so, wie wir es wahrnehmen. Im anderen Extrem heißt es eben nicht, dass wir alles konstruieren, dass alles erfunden ist. Es gibt eine Realität und wir müssen schauen, wie wir mit der zurechtkommen. Wir können uns nicht alles Mögliche einbilden, weil unsere Einbildungen, unter Anführungsstrichen ist, ja ständig mit der äußeren Realität konfrontiert werden. Also der, der glaubt, dass er, wenn er von 100 Meter herunterspringt, wie gesagt, dass ihm das irgendwie Wohlbehagen bereiten wird, der wird eines Besseren belehrt und hat natürlich keine Überlebenschancen. Daher dürfte sich die Zahl jener unserer vorgeschichtlichen Verwandten sehr in Grenzen gehalten haben, die das probiert haben. Die wurden von der Selektion eliminiert. Also, im Alltag natürlich sind wir im Allgemeinen naive Realisten. Das erleichtert auch die Kommunikation. Nehmen wir zum Beispiel Farben. Farben an sich gibt es ja eigentlich nicht, sondern bestimmte Objekte, unterschiedliche Objekte, senden elektromagnetische Wellen aus, die auf unserer Netzhaut im Auge eine bestimmte Empfindung hervorrufen, die wir dann bezeichnen als rot, blau, grün, gelb, violett und so weiter und so weiter. Nur, im Alltag ist es praktischer, wenn ich sage, wir 7 rote Rosen kaufen möchte, zu sagen, bitte geben Sie mir 7 rote Rosen, anstatt etwa folgendermaßen mich zu artikulieren. Ich hätte gern 7 Objekte aus der Gattung der Rosen, und zwar jene, von denen jede solche elektromagnetischen Wellen aussendet, die auf meiner Netzhaut und auf der Netzhaut der Empfängerin der Rosen dann die Empfindung rot auslösen. Da würde die Blumenverkäuferin mich für verrückt erklären, also, was will der jetzt eigentlich? Nicht? Also wir bedienen uns der abgekürzten Redeweise, die jeder versteht. Als Philosophen natürlich müssen wir hinterfragen, was wir da eigentlich machen. Und wie gesagt, das war auch die große Frage gleich zu Beginn der Vorlesung, vor inzwischen 2 Monaten. Wie war der Sonnenuntergang, in welchen Farben war der vor 3,5 Jahr Milliarden? Also sicher keine Lebewesen mit Augen, mit Fotorezeptoren gab. Ja, darüber können wir spekulieren. Es war niemand da, der ihn wahrgenommen hat und daher können wir dazu eigentlich gar nichts sagen. Also noch einmal, Erkenntnis oder im Allgemeinen unser Wahrnehmen, auch das Wahrnehmen anderer Lebewesen, ist nicht einfach die Wahrnehmung der Außenwelt, wie gesagt, eins zu eins, sondern auch Konstruktion und Interpretation. Wir kommen heute noch ausführlicher darauf zu sprechen. Natürlich ist, das wurde zum letzten Mal auch schon kurz angedeutet, unser Wahrnehmen und die Art und Weise, wie wir das Wahrgenommene interpretieren, vielfach auch von sozialen und kulturellen Umständen abhängig. Man weiß zum Beispiel, in der Regel zumindest, dass die Nordländer pünktlicher sind als die Südländer. Die interpretieren die Zeit etwas anders. Wenn es in Hamburg heißt 19 Uhr, ist das 19 Uhr. In Messina bis 19 Uhr relativ, das ist dehnbar, kann auch 19.30 Uhr sein, also das weiß jeder. Das sind dann Geflogenheiten. Wenn Sie in Spanien an der Küste jemanden um 17.30 Uhr essen sehen, dann ist das, wie mir ein spanischer Kollege sagt, entweder jemand aus Madrid, der gerade sein Mittagessen einnimmt, oder ein Deutscher, der beim Abendbrot sitzt. Und natürlich gibt es eine ganze Menge von Sitten und Bräuchen, wo wir dann auch mit unserer jeweils soziokulturell geformten Wahrnehmung auch gründlich daneben greifen. In unseren Breiten ist diese Kopfbewegung zustimmend, ja, und das ist nein. Es gibt Kulturen, wo das anders ist, beispielsweise in Bulgarien, dort ist das hier ja und das ist nein. Als ich zum ersten Mal dort war, bei einer Konferenz vor vielen Jahren am Schwarzen Meer, mit einem Kollegen gesprochen, immer wieder machte der so, ich dachte, wieso widerspricht mir der denn ständig? Nicht? Am nächsten Tag bin ich dem ausgewichen, dem Kollegen, und er mir sagte, das wäre der Widerspruch gewesen. Der war mit allem, was ich sagte, einverstanden. Das muss man wissen, so kann man dann ins Fettnäpfchen treten. Und es gibt dann natürlich noch jetzt nicht nur wie soziokulturell bedingte Interpretationen von unterschiedlichen Vorgängen, sondern auch situationsabhängige innerhalb einer und derselben Kultur. Ein Beispiel, jemand in einem Wiener Kaffeehaus sitzt eine Stunde dort, blättert in Zeitungen und trinkt seinen Kaffee und in dieser einen Stunde macht er zweimal diese Bewegung. Ist das auffällig? Würde das jemandem auffallen? Kaum. Kaum ein Kaffeehausgast wird eine volle Stunde lang beobachtet. Erstens und zweitens, wenn man sich das zweimal das gemacht, nichts Auffälliges. Hingegen würde ich einem Patienten in der psychiatrischen Klinik, der unter Beobachtung steht, nicht raten, zweimal pro Stunde das hier zu machen. Denn das könnte zu abenteuerlichen Interpretationen führen. Ich lasse meiner Fantasie freien Lauf. Der Mensch tendiert dazu, sich selbst zu zerstören. Der hat gewiss schwerste Schuldgefühle. Der hat die Wünsche seines Vaters nicht erfüllt. Der wollte, dass er Jus studiert, aber er ist Schauspieler geworden. Die Mutter hat sich sicher nicht um ihn gekümmert. Also zweimal pro Stunde das hier und ist die Garantie gegeben, dass man für immer in einer geschlossenen Anstalt bleibt. Situationsabhängig. Wie gesagt, wenn bei einem Fußballspiel jemand aufspringt und Tor ruft, ist das nicht weiter auffällig. Meistens springen dann gleich tausende Leute auf. Würde jemand von Ihnen da jetzt plötzlich aufspringen und Tor rufen, hätte ich Schwierigkeiten, das zu interpretieren. Also, Sie verstehen, was ich meine. Nun komme ich in dem Zusammenhang zu einem Autor, den ich auch empfehlen kann, den vielleicht einige von Ihnen kennen, der Paul Watzlawick. Watzlawick, ein gebürtiger Kärntner, der lange Jahre in Kalifornien gewirkt hat, Psychotherapeut, Philosoph, Sprachforscher, also Universalgelehrter gewissermaßen. Und der hat sich sehr mit diesen Dingen beschäftigt, auch als Therapeut. Wie uns nämlich unser Wahrnehmen auch in die Irre leiten kann, wenn wir bestimmte Interpretationen, bestimmte Hypothesen schon mit uns herumtragen. Sie können es erinnern. Der Student, den ich erwähnte, der glaubt, er kann von der Polizei jederzeit grundlos verhaftet werden. Der hat Glück gehabt, dass er nicht wirklich verhaftet wurde, aber er selber hätte sich, wie gesagt, verhaftet, weil er durch sein eigenes Verhalten auf der Basis einer merkwürdigen Hypothese sich gewissermaßen selber festgenommen hätte. Von Watzlawick stammen viele amüsante Beispiele, gut für die Betroffenen weniger amüsant. Zum Beispiel, in Italien, vor einigen Jahren war das, sollte eine Patientin in einer psychiatrischen Klinik, also die Psychiatrie ist in dem Kontext ungemein interessant, in eine andere Klinik verlegt werden. Wo zwei Krankenpfleger kamen, sie irrten sich im Zimmer, in dem Zimmer saß eine Frau auf dem Bett mit Mantel und Handtasche, offenbar reisefertig. Sie hoben sie auf, die wich zurück, noch einmal, noch mehr, die begann sich zu wehren. Das Ganze abgekürzt, mit ziemlicher Gewalt haben sie sich dann ins Auto gebracht und ich weiß nicht genau wo, sagen wir, von Florenz nach Bologna transportiert. Wo sie herausstellte, die Dame war eine Besucherin und keine Patientin, der hat dort auf dem Bett auf die Patientin gewartet, die gerade auf der Toilette war. Also natürlich, wie interpretieren Krankenpfleger das Verhalten, das ist in der Psychiatrie, das abwehrende Verhalten? Ja, natürlich genau so, wie sie es erwartet haben. Ne? Das ist eine Verrückte, wie man früher sagen würde, da muss man Gewalt einführen. Die will ja nicht, wir müssen sie transportieren. Ein anderes Beispiel. Einige von Ihnen kennen das aus früheren meiner Vorlesungen wahrscheinlich, das ist besonders lustig in den USA, zwei psychiatrische Kliniken. Dem Chef der einen Klinik sagte man, morgen kommt ein interessanter Patient zu uns, der glaubt, er ist Chef einer psychiatrischen Klinik. Und dem zweiten sagten sie, wir haben hier einen interessanten Patient, wir werden Ihnen den vorstellen, der glaubt nämlich, er ist unser Direktor. Na, und dann standen sie am nächsten Tag zwei Direktoren psychiatrischer Kliniken gegenüber, jeder vom anderen davon überzeugt, der ist verrückt. Was die gemacht haben, als sie gemerkt haben, dass sie da in die Irre geleitet worden sind, ob da Mitarbeiter lassen würden, das weiß ich nicht. Aber man muss nur feste Überzeugung haben, ja, das ist so und so, und dann glauben, und dann wird jede Bewegung, alles, was der Betreffende sagt, auch so interpretiert, dass sie genau das bestätigt, was ich erwarte. Eine andere Sache, ein alter Bauer in Bayern oder Oberösterreich, wo auch immer, glaubte an Hexen. Es war Hochsommer, er kam in der Früh in den Stall, die Pferde haben etwas geschwitzt. Was hat er geglaubt? In der Nacht haben die Pferde, haben Hexen die Pferde ausgeritten. Also hat er am nächsten Abend die Tür versperrt. Am nächsten Morgen schwitzen die Pferde noch mehr. Die Hexen kommen offenbar auch durch eine geschlossene Tür. Jetzt hat er natürlich auch die Fenster verbarrikadiert und alles, wie gesagt, im Hochsommer bei 30 oder 35 Grad. Am übernächsten Tag haben die Pferde noch mehr geschwitzt. Jetzt hat er endgültig den Beweis dafür, was er immer schon glaubte. Hexen können auch durch geschlossene Türen und durch geschlossene Fenster in den Stall kommen und die Pferde ausreiten. Es wäre nicht möglich gewesen, dieser Mann, nachdem er in dieser Hypothese gelebt hat, Hexen, sie reiten auf Pferden in der Nacht natürlich, dem klarzumachen, er selber hat die Pferde zum Schwitzen gebracht, weil er die ganzen Türen und die Fenster verbarrikadiert hat. Man kann auch umgekehrt etwas, nicht umgekehrt, aber ergänzen, Folgendes vorstellen, das hat auch Watzlawick in einem seiner Bücher mit dem Titel Vom Schlechten des Guten beschrieben. Ein Mann glaubt, oder eine Frau, ist austauschbar, also ein Sicherheitsschloss ist zu wenig, es können Einbrecher, das können sie aufbrechen. Ich werde mir zwei besorgen. Wenn zwei Schlösser wirkungsvoller sind als eines, dann müssen ja vier noch wirkungsvoller sein. Also machen wir vier Sicherheitsschlösser. Warum dann nicht gleich acht, um die Sicherheit zunehmend zu erhöhen? Ja, man kann auch 15 Sicherheitsschlösser einbauen lassen. Und dann, wenn wirklich irgendwas in der Wohnung passiert, nicht der Einbrecher von außen kommt, die eigentliche Katastrophe herbeizuführen, da ein Brand ausbricht, bis man dann 15 Sicherheitsschlösser aufmacht, noch dazu mit zitternden Händen, weil man ja Angst hat, kann es sein, dass man verbrennt. Also da ist dann die Frage, wie viel Sicherheit brauchen wir, wie viel vertragen wir letztendlich überhaupt. Wir sind ja heute sehr viel von Sicherheitsmenschen umgeben, wir wollen optimale Sicherheit, nicht ahnend, dass eine immer größer werdende Sicherheit nicht nur das Problem, sondern uns selber unter Umständen beseitigt. So wie der Mann, der in Wirklichkeit oder erfunden, aber solche Leute gibt es sicher, glaubt nur gut, dass er zwei Tabletten gegen Kopfschmerzen sind ja schön und gut, aber wenn ich acht nehme, ist er sicher wesentlich wirkungsvoller. Er kann ja gleich so viel nehmen, dass die Kopfschmerzen sicher verschwinden, aber mit den Kopfschmerzen er auch. Ein anderes interessantes Experiment machte vor über 100 Jahren Franz von Liszt, ein Verwandter des bekannten Komponisten Liszt, ein Professor für Strafrecht, ein Jurist also, in seinem Hörsaal in der Hauptvorlesung, das war abgemacht, begannen zwei Kommilitonen mitten im Hörsaal, mitten in der Vorlesung plötzlich miteinander zu reden, miteinander zu streiten, sprangen auf, einer zog dann den Revolver, es fiel ein Schuss. Naturgemäß gab es größte Aufregung im Hörsaal, aber der Professor beruhigte alle, bitte, das war eine gestellte Szene. Nächstes passiert, die mussten das machen, ich habe das inszeniert. Ich will aber jetzt Folgendes von Ihnen allen wissen. Notieren Sie genau, was Sie gesehen und gehört haben. Zeugenaussage. Interessant war, dass sogar diejenigen, die in nächster Nähe der beiden vermeintlichen Streithähne gesessen sind, unterschiedliche Meinungen darüber hatten, was da wirklich passiert ist, wer begonnen hat. Einer wollte sogar zwei Schüsse gehört haben. So viel zur Glaubwürdigkeit von Zeugen. Es ist klar, dass Ereignisse, die man bezeugen soll vor Gericht, nämlich Unfälle und dergleichen, die plötzlich auftreten, die wir nicht erwarten, dass wir doch völlig daneben greifen. Wir waren mit den Gedanken ganz woanders und plötzlich knallt es da und wir sehen dann irgendwas, was wir sehen wollten. Unser vorbewusster rationomorpher Sensor konstruiert schon eine Interpretation des Ereignisses, bevor wir es rational überhaupt verarbeiten. Und so kann es sein, dass Zeugen vor Gericht, ich meine nicht die absichtlich lügen oder Meineid begehen und so weiter, dass die tatsächlich im vollen Glauben sind, das und das gesehen oder gehört zu haben, was aber überhaupt nicht der objektiven Wirklichkeit entspricht. Kurz gesagt, diese und hunderte Beispiele zusammengenommen, weisen darauf hin, eine grundlegende These, unser Gehirn ist selbst eine Theorie seiner realen Außenwelt. Wie schon gesagt, die Welt da draußen ist real, haben wir keinen Grund daran zu zweifeln, die ist nicht erfunden. Aber wie wir sie wahrnehmen und wie wir dann das Wahrgenommene interpretieren, das ist wieder was anderes. Wir gehen mit bestimmten Urteilen, Vorurteilen, Vorausurteilen an die Dinge heran. Und wenn sich diese bestätigen, dann glauben wir, ja genau so ist es, genau das ist wahr. Und damit komme ich zum eigentlichen heutigen Thema, nämlich dass alles Wahrnehmen, nicht von uns Menschen, auch von anderen Lebewesen, eine Hypothese ist. Karl Popper, habe ich schon erwähnt, meinte, es gibt nur hypothetisches Wissen, es gibt nur Hypothesen, es gibt keine absoluten Wahrheiten, gar nichts, nur Hypothesen. Ich würde ergänzen, ja, Sir Karl hat recht, aber es gibt starke und schwache Hypothesen. Das Beispiel vom letzten Mal, morgen, und der Tag wieder anbrechen wird, dass es hell werden wird, ist zwar auch nur eine Hypothese, aber eine so starke, die schon milliardenfach bestätigt wurde, dass wir keinen triftigen Grund finden können, daran zu zweifeln, dass diese Hypothese richtig ist. Also eine sehr starke Hypothese. Oder der von 100 Metern unterspringt, ohne irgendwelche Hilfsmittel, dass sich derzeit das Genick bricht, ist eine sehr starke Hypothese. Beruhend auf unterschiedlichen anatomischen Fakten und so weiter. Die Hypothese aber, dass Sie am nächsten Sonntag, heute glaube ich, Doppeljackpot im Lotto, dass Sie den knacken, ist leider eine schwache Hypothese. Es ist nicht unmöglich, aber unter den Millionen Wahrscheinlichkeiten ist eben der Umstand, dass gerade Sie den großen Treffer machen werden, ich gönne es Ihnen natürlich, sehr unwahrscheinlich. Ja, und dazwischen haben wir dann zwischen diesen Extremen haben wir dann Hunderte, Tausende Hypothesen, die sich alle auf vier Grundprinzipien letzten Endes zurückführen lassen. Es war Rupert Riedl, einer meiner Lehrer hier an der Universität in Wien, in Biologie, theoretische Biologie, auch einer der Begründer der evolutionären Erkenntnistheorie, der in seinem 1980 publizierten Buch Biologie der Erkenntnis, die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft, folgende vier Hypothesen dargelegt hat, die ich jetzt etwas ausführlicher darstellen möchte. Erstens die Wahrscheinlichkeitshypothese. Da knüpfe ich an den Kreislauf von Erfahrung und Erwartung. Je häufiger eine Erwartung bestätigt wird, umso wahrscheinlicher für uns, dass beim nächsten Mal unter vergleichbaren Umständen dasselbe eintreten wird. Sehr wahrscheinlich, das war bisher so, das wird auch zum nächsten Mal wahrscheinlich so sein. Also Bestätigung durch Erfahrung. Ein Beispiel, der Münzwurf, den habe ich schon zum letzten Mal erwähnt, ein Redler hat hier in Wien an der Universität seinerzeit mit Studenten, über 100 Kandidaten waren das, ein einfaches Experiment gemacht, nämlich Münzwurf, 20 Würfe oder mehr als 20 und nie kam die Zahl nach oben zu liegen, immer, damals waren das noch Schilling, was weiß ich, Edelweiß oder was es da gab. Wie lang brauchen die Probanden, um die Hypothese zu entwickeln, das ist Absicht. Die Münze hat gar keine zweite Seite. Nicht sehr lang. Nach den ersten 5 oder 6 Würfen begannen die ersten schon zu zweifeln. Nach spätestens 10 Würfen, wo immer nur die 1 bei einem Schilling oder 10 bei einer 10-Schilling-Münze nach oben zu liegen kann, waren schon fast alle davon überzeugt, das ist geplant, das ist Absicht, der macht das absichtlich. Und wie gesagt, keiner hat sich daran gedacht, und das haben wir zum letzten Mal bemerkt, in einer Serie von relativ wenigen Münzwürfen dürfte man eigentlich nicht auf das Allgemeine schließen. 20 Mal kann zufälligerweise ohne weiteres eine Münze mit der Zahl nach oben zu liegen kommen, wenn ich 1 Million Würfe habe. Nur bei bloß 20 oder 30 wird man sehr schnell skeptisch. Das ist, die Münze ist manipuliert oder der Versuchsleiter in dem Fall Rupert Riedl hat das Ganze beabsichtigt. Das ist gut so, weil wir damit natürlich ein Prinzip der Wahrnehmungsökonomie anwenden. Wir müssen nicht alle einzelnen Fälle abwarten, sondern schließen relativ schnell von ein paar Fällen auf ein allgemeines Prinzip. Das hilft uns denkökonomisch, kann uns aber auch in die Irre führen. Nicht nur uns. Ein typisches zoologisches Beispiel. Im Erdboden leben, wie jeder Gartenbesitzer weiß, verschiedene wirbellose Tiere aus der großen Gruppe der Arthropoden, Gliederfüße, kleine Spinnen, Insekten und so weiter, Bodenbewohner. Die lieben es feucht, nicht? Also die leben in feuchten Erdschichten. Und wenn es heiß ist und die oberen Erdschichten warm werden, trocken werden, dann kriechen die Tiere weiter nach unten, weil es dort feuchter ist. Das ist trivial, wir alle wissen, wenn wir sie im Garten herumgraben, je tiefer sie graben, umso feuchter wird es. Ja, jetzt kann man natürlich Folgendes machen, und das hat man auch experimentell gemacht, ganz einfach. Ein Zoologe, der diese Tiere sammeln möchte, damit er da nicht herumgraben muss, macht es sich ganz einfach. Er entnimmt eine Bodenprobe. In dieser Bodenprobe, da befinden sich diese kleinen Tiere. Und dann gibt es ein trichterförmiges Gefäß, unten eine Schüssel oder irgendwas, und die Bodenprobe mit den Tieren kommt also daher. Wie sammelt man diese Tiere jetzt auf? Die bleiben ja da in den feuchten Ringen. Natürlich, indem man von oben die Bodenprobe erwärmt. Die wird immer trockener. Was werden die Tiere machen? Nach unten kriechen. Und in das Gefäß hinunterfallen. Milliardenfach in der Evolution dieser Tiergattungen hat es sich bestätigt, Trockenheit nach unten kriechen. Die Erwartung, die Wahrscheinlichkeitserwartung, unten wird es feuchter. Nur sehen Sie hier auch, wie diese armen Tiere getäuscht werden können, mit ihrer Wahrscheinlichkeitshypothese. Klar, Zoologen mit Sammelgefäßen und solchen Trichtern waren in der ganzen Evolution nicht vorgesehen. Sie sind eine sehr junge Erscheinung in der Evolution. Warum hätte dann die Evolution durch natürliche Auslese irgendwelchen bodenbewohnenden Insekten eine Warnung einbauen sollen, nicht immer so gut nach unten zu kriechen, wenn es heiß wird oder trocken wird? Ja, und was heißt nicht immer, unter welchen Umständen? Also, eine typische im Falle dieser Tiere natürlich vorbewusste rationale Hypothese. Und bitte dazu, Hypothese ist hier und in der Folge nicht im wissenschaftstheoretischen oder erkenntnistheoretischen Sinne gebraucht, sondern ganz allgemein eben als Erwartung auf der Basis schon bestätigter Erfahrungen. Eine Täuschung also. Gut, der Sprung von Insekten und Spinnentieren zu Menschen ist natürlich zugegeben ein sehr großer, aber sind wir nicht auch zu täuschen unter ganz bestimmten politischen Umständen, wo wir immer noch dasselbe glauben, was wir bislang erlebt haben und das wird schon so sein? Haben sich nicht schon Millionen von Menschen auf wesentlich kompliziertere Form natürlich als hier in dieser Bodenprobe täuschen lassen von Ideologen, von Priestern aller möglichen ungustiösen Sorten, von Volksverhetzern und so weiter. Es bedarf nur, also nur unter Anführungszeichen, bestimmter Umstände und schon sind unsere Wahrscheinlichkeitshypothesen falsch oder führen uns in die Irre oder führen in die Katastrophe. Eines der klassischen Beispiele ist natürlich Pavlovs Hund. Sie alle kennen den der russischen Physiologen Ivan Petrovich Pavlov. Und der also zwischen 1849 und 1936 gelebt hat, nicht nur mit einem Hund experimentierte, sondern mit einer Menge von Hunden. Pavlovs Hund ist nun gewissermaßen ein geflügeltes Wort geworden. Pavlov bekam den Nobelpreis. Ich glaube, er war der Erste, der den Nobelpreis als Physiologe bekommen hat. Und konnte mit diesen Experimenten mit Hunden Folgendes zeigen. Jeden Hundebesitzer heute ist das klar. Aber damals war das auch eine ungemein interessante und wichtige theoretische Erkenntnis vor weit über 100 Jahren. Man nimmt einen Hund also und da ist eine Futterschüssel und der Hund ist naturgemäß immer wieder hungrig und immer wenn man ihm Futter bringt, lässt man gleichzeitig eine Glocke ertönen. Und das wiederholt man 3, 4, 5, 6 Mal, je nach Hund. Nach einer Weile wird der Hund, auch ohne dass Futter kommt und nur die Glocke ertönt, zu speicheln beginnen. In der Erwartung, Glocke, Futter. Und das war immer so, also immer für den Hund, ein paar Tage lang vielleicht. Eine Wahrscheinlichkeitshypothese in dem Fall, eine Hypothese, dass Glocke und Futter kausal miteinander verknüpft sind. Zweite Hypothese, also das erste war die Wahrscheinlichkeitshypothese. Zweitens Vergleichshypothese. Die bedeutet, dass wir und andere Lebewesen annehmen, dass vergleichbare Gegenstände, wenn nicht dasselbe, so doch das Gleiche bedeuten oder darstellen. Da denken Sie zurück an Analogieschlüsse bzw. Gestaltwahrnehmung. Alle Tiere, die im Wasser leben, Wirbeltiere, stromlinienförmigen Körperbau haben, sind fischartige, so Fische, nehmen wir als Fische wahr. Wale und Delfine schauen zwar aus wie Fische, aber der Analogieschluss ist völlig falsch. Die gehören ganz woanders hin, das sind Säugetiere. Also hier gleich wieder die Möglichkeit einer Täuschung dieser Hypothese. Natürlich wird jeder von Ihnen diesen Gegenstand hier, also das ist der Schlüssel zu diesem Hörsaal, als einen Schlüssel interpretieren, aus der Fülle der Schlüssel, die er schon jemals gesehen hat, und die ungefähr diese Form haben. Die können länger sein, schwerer, leichter und so weiter und so weiter. Ja, aber wer gibt Ihnen die Garantie, dass das hier tatsächlich ein Schlüssel ist? Das könnte auch eine Imitation sein, die überhaupt nirgendwo hineinpasst. Denken Sie an Uniformen. Wenn Sie auf der Straße hier sind, irgendwo jemanden sehen mit einer bestimmten Uniform am Rücken hat, da steht sogar noch Polizei drauf. Ja, wie stark wären denn Ihre Zweifel, dass das wirklich ein Polizist oder eine Polizistin ist? Würden Sie dort hingehen und schon mal, da hinten steht Polizei, aber die Farbe passt nicht ganz, das ist zu grell oder zu blass, das ist vielleicht gar kein Polizist. Natürlich ist es möglich, dass das keiner ist, sondern ein Dieb, der eine Polizeiuniform, nicht einmal eine echte, sondern eine imitierte, angezogen hat. Aber in der Regel genügt uns der Vergleich aus dem schon wahrgenommenen, erkannten, jemand, der so eine Uniform trägt, ist ein Polizist. Das ist ein Schwindler, auf diese Weise natürlich auch Vorteile verschaffen können und Verbrechen begehen können. Diebe, Einbrecher und so weiter, das ist ja nicht erfunden von mir jetzt. Das steht ja jeden Tag in der Zeitung. Aber dass jemand als Gaskontrolleur ausgibt, einen Ausweis zeigt, nicht, dass ich bin sicher, wenn ich meinen Reisepass so ganz flüchtig zeigen würde, welche alte Dame, die mir da aufmacht und der ich mich als Gaskassier vorstelle, würde denn daran zweifeln, dass ich einer bin. Gut, ich glaube nicht, dass ich wie ein Gaskassier ausschaue, aber das ist immer eine Frage der Interpretation. Wie schaut denn ein Gaskassier aus? Gibt es da überhaupt irgendeine ganz konkrete Vorstellung? Kaum. Also vergleichbare Gegenstände, vergleichbare Menschen, vergleichbare Uniformen, nehmen Sie, was Sie wollen. So nehmen wir an, sind also, wenn schon nicht dasselbe, so doch das Gleiche, haben die gleiche Funktion. Auch das ist natürlich ein Prinzip der Wahrnehmungs- und Denkökonomie. Wir können ja doch nicht alles jederzeit mit allem vergleichen. Um sicherzugehen, dass das hier ein Schlüssel ist, kann ich doch nicht, woher nehme ich die Zeit? Hunderte, tausende Schlüssel nehmen, um zu schauen, welcher ist wirklich ein Schlüssel, welcher nicht. Wie ähnlich sind die überhaupt? Da käme ich ja nicht vom Fleck. In der Regel haben wir auch recht, so einen Gegenstand als Schlüssel zu interpretieren. Auf der Basis des Vergleichs, den wir hunderte Male schon unbewusst angestellt haben, des Vergleichs von Gegenständen, die die Funktion Schlüssel haben. Das Öffnen einer Tür. Aber wir können, wie gesagt, damit auch grundlegend getäuscht werden. Und andere Tiere genauso. Pavlovs Hund würde in diese Hypothese ebenfalls wieder hineinpassen, denn der vergleicht gewissermaßen auch den Glockenton mit dem Futter, obwohl das zwei ganz unterschiedliche Phänomene sind. Aber er assoziiert Glockenton, Futter, das ist miteinander zu vergleichen. Wenn das eine ertönt, kommt das andere. Drittens, Ursachenhypothese. Wir haben bisher gesagt, auf der Basis gemachter Erfahrungen und bestätigter Erwartungen kalkulieren wir mit Wahrscheinlichkeiten. Dann haben wir gesagt, auf der Basis des Vergleichs verschiedener Gegenstände nehmen wir an, dass die, wenn sie einigermaßen ähnlich schauen, auch eine ähnliche oder die gleiche Funktion haben. Und die Ursachenhypothese bedeutet, vergleichbare Gegenstände oder auch Vorgänge werden wahrscheinlich dieselbe Ursache haben. Ja, natürlich, wieder das simple Beispiel der Schlüssel. Wenn noch ein ähnliches Ding hier liegt, wird das auch die gleiche Ursache haben. Das heißt, es wird hergestellt von Leuten, von Fabriken oder von Schlossen, die eben solche Dinge produzieren zum Öffnen von Türen. Das heißt, die gleiche Ursache. Aber, darauf habe ich schon hingewiesen, die Ursachenhypothese, Gesundheit. Okay, Entschuldigung. Führt uns dann in die Irre, wenn wir Ursachen und Wirkungen miteinander in Beziehung bringen, beziehungsweise verrechnen. Das heißt, also wie schon zum letzten oder vorletzten Mal gesagt, Kausalität, das heißt der Zusammenhang von Ursache und Wirkung, ist in unserem Gehirn linear programmiert nach dem Prinzip auf A folgt B oder wenn A, dann B. Auch hier wird der Hund Pavlovs, ein Beispiel, der passt überhaupt fast überall da hinein. Wenn Glocke, dann Futter. Als ob die Glocke und das Futter kausal miteinander verbunden wären. Es gibt keinen Grund anzunehmen, rational anzunehmen, dass eine Glocke Futter verursacht. Das wäre sogar ziemlich absurd, so eine Annahme. Aber nachdem das eben immer gleichzeitig oder vielleicht hintereinander kommt, hat der Hund, und verrechnen wir ja auch, die Kausalität auf A folgt B, wenn A, dann B verrechnen. Nicht programmiert ist in unserem Gehirn, wird dazu auch kein Anlass bestanden der Evolution, die Möglichkeit einer Rückwirkung von Wirkungen auf die eigene Ursache. Da mag man fragen, zumal der naive Realist wird da fragen, ja, wie soll denn das gehen? Wenn ich die Kreide hier fallen lasse, also ich bin die Wirkung, Ursache, das ist die Wirkung, was hat denn das für eine Rückwirkung? Überhaupt keine. Mag sein, aber unsere Welt ist komplexer und besteht nicht nur aus dem Fallenlassen eines Stück Kreide. Wenn Sie in der Straßenbahn haben wir schon eine andere Gelegenheit gehabt, eine Münze hineinwerfen, in den Automaten, dann ist das die Ursache und die Wirkung ist eine Fahrkarte, kommt heraus. Nicht, dass wir ein Käfer, wie gesagt, in der Fantasie könnte, wird das uns ausmalen, wie überrascht wir davon wären. Also, die Ursache ist, ich gebe eine Münze in den Automaten, die Wirkung ist, die Fahrkarte fällt da hinaus. Ja bitte, welche Rückwirkung kann das denn jetzt auf den Münzwurf, auf mich selber haben? Zunächst einmal auf den ersten Blick überhaupt keine. Nur sind die Straßenbahn, ist die Münze und bin ich Teile eines hochkomplexen sozialen, soziokulturellen, ökonomischen Systems und so weiter, sodass über Umwege der Münzwurf und die Wirkung, vor allem Fahrkarte, sehr wohl zurückwirkt. Indem nämlich zum Beispiel immer größere Münzen da hineingeworfen werden müssen, weil die Karten immer teurer werden. Da habe ich dann aber, wie gesagt, über den Umweg des gesamten Systems die Rückwirkung der Wirkung auf die Ursache eher verursacht, dass die Münze da hineinfällt. Und wie gesagt, über das Netzwerk unserer gesamten sozialen, kulturellen, technischen, ökonomischen Systeme gibt es eine indirekte Rückwirkung. Nur bitte, wann wird denn so eine Überlegung in der Geschichte unserer Gattung jemals vonnöten gewesen? Wie ich zum letzten Mal bemerkt habe, können wir uns denken, dass unsere stammesgeschichtlichen Ahnen in einer relativ konstanten Welt gelebt haben, in einer Welt, die einigermaßen berechenbar war, in der eben keine Straßenbahnen herumgefahren sind, keine Geldmünzen geprägt, keine Geldscheine gedruckt wurden und so weiter und so weiter. Eine Welt, in der es nur darum ging, die elementaren Bedürfnisse des Lebens zu befriedigen, möglichst lang im Leben zu bleiben, Futter zu finden, sich fortzupflanzen, vor Donner und Blitz zu schützen und so weiter und so fort, aber nicht mehr. Also, die Ursachenhypothese, wir nehmen an, dass vergleichbare Gegenstände oder Vorgänge auch dieselben Ursachen haben und dass Ursache und Wirkung linear miteinander verknüpft sind. Vor allem zeitlich. A, B, C, D und so weiter. Hierzu kommt natürlich auch, dass wir uns ja Zeit sowieso, oder dass wir uns Ereignisse, Vorgänge nur linear in der Zeit vorstellen können. Das Problem der Gleichzeitigkeit, wenn ich das, jetzt habe ich Gleichzeitigkeit gesagt, aber die Zeit ist schon wieder weitergeschritten. Wir sind gewissermaßen gezwungen, in Linearitäten zu denken, obwohl uns das, wie betont, sehr in die Irre führen kann. Unsere Welt insgesamt ist komplexer, sie ist nicht linear aufgebaut, A, B, C, D, sondern sie besteht aus unzähligen, hochkomplizierten Kreisläufen, in denen Wirkungen auf ihre eigenen Ursachen letzten Endes auch zurückwirken können. Viertens, Zweckhypothese. Das ist die Umkehrung der Ursachenhypothese, die man einfach so formulieren kann. Vergleichbare Strukturen oder Ereignisse werden auch vergleichbare, vielleicht nicht dieselben, aber die gleichen Zwecke haben. Schimpansen mit ihren Werkzeugen wurden ja mehrmals erwähnt. Schimpansen, die verschiedene Rohre zusammenstecken, um im Raum entfernt liegende Bananen zu erreichen, haben die Zweckhypothese, dass alle diese Rohre demselben Zweck dienen. Oder Kisten, die man aufeinander stapeln kann, um Bananen zu erreichen. Also ein Zweckgedanke, nicht nur Ursache, Zweck. Nicht nur verschiedene Gegenstände, die sind auch vergleichbar, füge sie zusammen und die erfüllen mir dann den Zweck. Bei Menschen werden gerade hier in diesem Bereich, bei der Zweckhypothese, die Dinge sehr kompliziert. Hier beginnt dann bei Menschen die Metaphysik. Die Metaphysik, Bedürftigkeit, die Interpretation der Welt, die Deutung der Welt in metaphysischen Bildern. Damit knüpfe ich an etwas, wovon auch schon die Rede war, dass nämlich, kein Mensch kann das jetzt zeitlich genau festlegen, ziemlich spät in der Evolution des Menschen die Metaphysikbedürftigkeit sich entwickelte, nämlich das Bedürfnis, ja die Notwendigkeit, alles zu erklären, sich einfach gesagt aus der Welt einen Reim zu machen und dort, wo unmittelbar keine Ursache und kein Zweck sichtbar war, Ursachen und Zwecke in die Welt da irgendwo jenseits der Dinge zu verlagern. Sie können sich sicherlich vorstellen, wir alle können uns so gut vorstellen, wie so irgendein früher Homo sapiens oder Neandertaler reagiert hat, wenn plötzlich ein Blitz da einen Baum neben ihm eingeschlagen hat und der Baum Feuer fing. Es ist ja sogar naheliegend, dass dieser Mensch, ohne irgendeine Ahnung von Geophysik zu haben, annehmen musste, da oben muss irgendwas gewesen sein. Es sei denn, er dachte, das kommt von irgendwoher, aber dann hat er auch ein Wunder geglaubt. Ja, da muss doch irgendwas sein, da muss jemand da hineingeschlagen haben. Und in späteren Phasen kamen dann noch sehr komplizierte mythische Weltbilder heraus, indem man dann nicht nur einen Gott, sondern verschiedene Götter für verschiedenste Aktivitäten erfunden hat. Es kamen dann auch die Muster von Schuld und Sühne. Auch das hat zu tun mit den Hypothesen, vor allem Ursachen- und Zweckhypothese. Wir suchen ja immer auch einseitig, linear nach Schuldigen. Gerade heutzutage besonders brisant, nicht wahr? Immer muss irgendwer Schuld haben. Wenn irgendwo ein Kran umgefallen ist, geht das gar nicht anders. Da muss man einen Schuldigen finden. Es darf nicht sein, dass ein Kran umfällt. Da müssen gleich drei Staatsanwälte ermitteln und fünf Rechtsanwälte und so weiter und so weiter. Aber auch hier sehen wir, wie einseitig wir da programmiert sind. Man sieht das am folgenden Beispiel. Vor vielen Jahren schon hat man auch hier im Biozentrum der Universität Studierenden folgende Aufgabe gegeben, also eine fiktive, aber jederzeit mögliche Situation. In der Nähe von Graz wurden aus einer Fabrik in der Nacht Giftfässer gestohlen und in die Mühe geschüttet, womit die Mühe verpestet war. So, die Frage war jetzt, wer war dafür schuldig? Es gab einige mögliche Vorgaben. Schuldig waren natürlich die Täter, die das gemacht haben. Schuldig könnte aber auch gewesen sein der Bürgermeister von Graz, der erlaubte, dass eine Fabrik dort gebaut wurde. Schuldig könnte der Direktor der Fabrik gewesen sein, der nicht dafür gesorgt hat, dass das abgesichert wird. Schuldig war vielleicht der Pförtner, der besoffen eingeschlafen ist und nicht merkte, dass jemand da einbricht und so weiter und so weiter. Es wird Sie nicht erstaunen, dass jeder und jede der Probandinnen einen oder auch gleich mehrere Schuldige benennen konnte. Aber keiner kam auf die Idee, dass so ein Phänomen, und das passiert ja tatsächlich, dass irgendwo ein Fluss verseucht wird, dass das eigentlich ein Systemphänomen ist, ein Symptom unserer Zivilisation, in der es unter anderem Giftfässer gibt, die hochkomplex vernetzt ist und in der es schwer ist, einen einzelnen Schuldigen festzumachen. Das ist dann der sprichwörtliche Sündenbock. Und einen braucht man. Denn wie kann man vor Gericht argumentieren? Wir leben in einer komplexen Welt. Eigentlich ist kein Einzelner schuldig. Schuldig ist die Komplexität. Schuldig sind die ökonomischen Verflechtungen, die dazu führen, dass überhaupt Giftfässer irgendwo abgestellt und in einen Fluss geschüttet werden. Ja, so kann man, wie jeder Richter sagen, bitte so geht das nicht. Also wir müssen da jetzt ein Urteil sprechen. Wir brauchen ganz konkret Hinweise auf den oder die Täter oder Täterinnen und wir brauchen Verantwortliche. Aber das ist oft sehr schwierig, nicht wahr? Daher kommt dann oft dann irgendjemand als Sündenbock zum Tragen, weil es in vielen Situationen nicht einfach ist, linear Verantwortung festzulegen, ganz exakt zu sagen, so, auf A folgt B, A war der Täter, B war die Wirkung, eingesperrt gehört. Ja, das ist so die allgemeine Auffassung, die jeder von uns auf die eine oder andere Art und Weise hegt. Aber die Wirklichkeit ist wesentlich komplizierter. Weil wir natürlich, das kommt wieder in den metaphysischen Bereich, ja auch nicht einsehen wollen, dass irgendetwas in dieser Welt geschieht, das nicht von irgendjemandem eindeutig verursacht wird. Und weil wir nicht wissen, von wem, dann erfinden wir jemanden oder etwas, der die Schuld dafür tragen muss. Wir tun uns schwer mit der Beurteilung von komplexen Systemphänomenen, wo also gewissermaßen alles mit allem zusammenhängt, wo die Dinge nicht linear miteinander, sondern vernetzt in einem komplexen Netzwerk verknüpft sind und wo halt nicht einfach jedes Ereignis eine einzelne, bestimmte, ganz klare Ursache hat, sondern vielleicht viele Ursachen haben kann oder wo eine einzelne Ursache viele Wirkungen haben kann, die dann wieder über Umwege allesamt auf die Ursache bzw. Ursachen zurückwirken. Wer ist schuld an der heutigen sogenannten Finanzkrise? Keiner von uns kann diese Krise als solche überhaupt noch wirklich ausmachen. Was passiert da eigentlich? Ich kenne mich da nicht mehr aus, genau nicht. Das hört dann täglich in diversen Nachrichtensendern und Zeitungen. Die Griechen brauchen jetzt wieder 42 Milliarden. Täglich wird irgendwo verhandelt. Also wenn Sie den Durchblick haben, dann beneide ich Sie den Durchblick nicht mehr. Und vor allem nicht mehr in dem Sinne, ja bitte, wer hat da was wo verursacht? Wo begann das? Es war natürlich auch nicht so, dass irgendwer sich hingesetzt, irgendwo ein paar Milliarden gestohlen und davongelaufen ist, sondern das war viel komplizierter. Gefährlich wird es natürlich dann, wenn es Leute gibt, Demagogen, die in einer bestimmten Situation, einer prekären Situation, einer prekären gesellschaftlichen, politischen Situation aufstehen und zu wissen vorgeben, wer die Schuldigen sind. Da zeigt uns die Geschichte genug Beispiele. Denken Sie nur an das Dritte Reich. Das Phänomen Hitler war nicht nur 1900, in den 30er Jahren möglich, das Phänomen wäre unter einem anderen Namen auch in anderen Zeiten möglich gewesen, beziehungsweise wird auch in anderen Zeiten möglich sein, wenn Folgendes erfüllt ist, wenn folgende Umstände gegeben sind. Erstens, ein allgemeines Unwohlsein, zum Beispiel eine große Wirtschaftskrise. Den Leuten geht es schlecht. Sie sind beunruhigt. Zweitens, wenn dann eben einer aufsteht und wortgewaltig, überzeugend vorgibt, er kennt die Schuldigen. Er weiß, warum es so weit gekommen ist. Und wenn der dann drittens die Schuldigen auch benennt. Im Dritten Reich waren das bekanntlich die Juden, das brauche ich niemand mehr hier ausführlich darzulegen, aber das ist austauschbar. Das könnten unter bestimmten sozialen und moralischen Umständen auch die Homosexuellen sein, die Prostituierten, die Fettleibigen, die Raucher, alle möglichen Leute eignen sich als Schuldige unter ganz bestimmten Umständen. Das Ganze wäre noch gar nicht so tragisch, wenn da nicht Millionen von Menschen glauben würden, das sind die Schuldigen. Und wenn wir die beseitigen, dann wird es uns wieder besser. Natürlich ist das Phänomen Hitler und war das Dritte Reich wesentlich komplizierter, als ich es jetzt mit wenigen Worten pointiert beschrieben habe. Aber es zeigt uns, egal wie ausführlich und wie kompliziert wir dieses Phänomen betrachten, es zeigt uns, dass der Mensch unter anderem mit zwei Neigungen ausgestattet ist, die zunächst einmal völlig neutral und harmlos sind, unter bestimmten ideologischen Umständen aber in die Katastrophe führen können. Die eine Neigung ist die zur Dominanz, die bei Leuten wie Hitler dann ganz besonders krass ausgeprägt waren. Diese Neigung hat durchaus Vorteile für den Betroffenen, der dominant auftritt. Und er kann sich damit irgendwie Freunde verschaffen, er kann die Leute dorthin führen, wo er sie haben möchte und so weiter. Die zweite Neigung ist die des Unterwerfens, der Unterwürfigkeit, der Demut, wenn Sie so wollen. Die kann auch Vorteile haben. Kann unter Umständen wesentlich vorteilhafter für mich sein, als statt die Führung zu übernehmen, mich einfach unterzuordnen, weil ich dann auch keine Verantwortung habe. Ich laufe einfach mit. Wie gesagt, unter Anführungszeichen normalen Umständen sind beide Neigungen relativ harmlos. In dem Wolfsrudel gibt es bekannte einen Leitwolf, seine Stellvertreter. Die sind aber unter direkter Beobachtung. Die anderen Wölfe, wenn die anderen merken, wenn der Leitwolf sie mehrmals da in die falsche Richtung führt, der Elch ist dort und der beginnt dorthin zu laufen, dann wird er zurückgepfiffen. Dann verliert er die Führung. Und es sind im Hintergrund schon jüngere Wölfe, die auf diesen Posten warten, wie in unserer Politik natürlich. Nur, in unserer Politik ist es wieder komplizierter. Da gibt es nicht diese direkte Beobachtung. Der Leitwolf hat einen Fehler gemacht, sofort zurück, aus. Das macht die Sache natürlich bei uns Menschen umso gefährlicher. Und diese beiden Neigungen, wie gesagt, auf der einen Seite eben zum dominanten Verhalten, zum beherrschenden Verhalten, auf der anderen Seite zur Unterordnung, können unter bestimmten Umständen, ganz bestimmten Kombinationen, eben solche Katastrophen auslösen wie das Dritte Reich. Was wäre Hitler gewesen ohne die Millionen Menschen, die ihm freundlichst zugewunken haben, die also bei jeder Gelegenheit bereit waren, Leute zu denunzieren, zu verraten, die auch nur irgendwie den Anschein machten, dass sie gegen den Führer sind und vieles mehr. Würde heute am Schottentor jemand stehen und da zu predigen beginnen von neuer Welt und so weiter, würde man ihn entweder belächeln und vorbeigehen oder abtransportieren wegen Ruhestörung oder wegen sonst irgendwas und die Sache wird nicht erledigt. Nur sind das eben jetzt ganz andere Umstände. Zum Glück. Aber Umstände können sich natürlich auch jederzeit, und zwar schneller als wir glauben, verändern. Deswegen meinte ich, ein Phänomen wie Hitler, das muss ja nicht an den Namen geknüpft sein, ist unter ganz bestimmten Umständen praktisch jederzeit wieder möglich. Weil wir ja, weil die Menschheit ja seit der Steinzeit nicht alle ihre Anlagen, ihre Dispositionen, ihre Erwartungen, ihre archaischen Ängste und so weiter abgeschüttelt hat, sondern das alles ja mit sich herumträgt. Und weil vor allem, das ist auch ein lustiges Thema auf der anderen Seite ein trauriges, und weil wir mit einem Erkenntnisapparat ausgestattet sind, der fehlerhaft ist. Es gibt niemanden, keinen Menschen, aber auch kein sonstiges Lebewesen, das nie einen Fehler macht. Die Evolution erlaubt Fehler, solange sie nicht den Betroffenen, der sie macht, beseitigen. Aber wo ist da die Grenze? Wo wird ein Fehler so gravierend, dass er lebensgefährlich wird? Versuchen Sie da eine klare Grenze zu ziehen, das ist schwer möglich. Man sagt, dumme Menschen machen immer denselben Fehler, das mag stimmen. Man kann aber auch sagen, gescheite Menschen machen immer neue Fehler. Wer ist da jetzt besser dran? Und der Gescheite lernt zwar aus jedem Fehler, den er macht, aber er ist ja auch kreativ, er möchte Neuland entdecken, möchte das und das machen, also macht er immer wieder neue Fehler. Eigentlich eine traurige Angelegenheit. Bitte.
Wenn Sie ganz klar, induktive Schlüsse haben halt eine geringere Sicherheit, aber einen deutlich höheren potenziellen Wert, den man gewinnen kann.
Ja.
Das eine ist das andere, bei modernen Computern, also CPUs, wird ja auch so berechnet, dass sie zwar Fehler machen, aber dafür schneller arbeiten, mehr Versuche haben, um zum richtigen Ergebnis zu kommen.
Ja, na gut, nur sind wir Menschen, aber das ist schon richtig, nur sind wir Menschen keine Computer und auch andere Lebewesen sind keine Maschinen.
Aber bei der Gestaltung denkt der Mensch mit, das habe ich gemeint.
Das ist ja das Interessante, dass wir, dass einige von uns imstande sind, Maschinen zu konstruieren, die wesentlich schneller rechnen als wir und vieles wesentlich effektiver machen können, aber eben doch Maschinen sind, nicht aus Fleisch und Blut, und auch nicht mit den stammesgeschichtlichen Bürden belastet sind, die wir mit uns herumtragen. Nicht? Dieser Computer hier, das ist eine Maschine eben, und der ist jetzt ausgeschaltet und damit ist da überhaupt nichts. Ich muss ihn wieder einschalten, aber der erinnert sich da nicht an die graue Vorzeit, sondern nur an bestimmte Rechenoperationen, die er einprogrammiert hat. So komplex so eine Maschine auch ist, ist unser Gehirn noch hunderte, tausende Male komplizierter. Weil es ein historisches System ist, ja, bebürdet, wie schon gesagt, denkt es nochmal in die imaginäre Stadt Rom, die alten Römer sind auch noch da. Damit müssen wir also mit unserem Gehirn ständig kämpfen. Also Fehler. Man lernt aus Fehlern, sagt man, das stimmt bestimmt auch nicht unbedingt immer. Tatsache ist, dass jeder von uns aufgrund der vorhin beschriebenen, kurz beschriebenen vier uns einprogrammierten Hypothesen auch dazu neigt, Fehler zu machen. Es wurde ja schon längst, ich glaube, es gibt ein ganzes Buch oder noch mehr, wo so typische, zum Teil auch recht lustige Fehler gesammelt wurden, die Menschen auch im Alltag machen. Und nicht unbedingt jetzt verblödete Menschen, die keine Ahnung von irgendwas haben, sondern Menschen, die halt verschiedene Alltagsangelegenheiten verrichten und das in der Regel gut machen und so weiter. Da ist etwa das Beispiel von der Frau, die Gäste eingeladen hatte und sie vorbereitet, verschiedene Speisen vorbereitet und so weiter. Die machte so etwa einen Salat, macht einen Teig für eine Torte. Anschließend schiebt sie den Salat ins Backrohr und gibt die Torte ins Kühlfach, den Tortenteig ins Kühlfach. Gut, ich weiß nicht, wie dann die Gäste reagiert haben, ob sie das vorher bemerkt hat oder ob, die dann, ob der Salat, der im Backrohr vorher war, ob das als neue Kreation verkauft werden konnte, weiß ich nicht. Aber ein typischer Fehler, der passieren kann, wenn man auch den, mit Gedanken da und dort ist und sich nicht ganz konzentriert. Harmlos natürlich als Fehler. Das Schlimmste, was passieren hat können, dass halt der Abend verpasst war, als die Gäste kamen, wenn die alle Speisen durcheinander gebracht hat, nicht nur die zwei erwähnten Salat und Torte, dann wird das halt jetzt, muss man improvisieren, Pizzabäcker rufen oder irgendwas. Es gibt natürlich weniger harmlose Beispiele. Vor 15, 20 Jahren ist in den USA ein Flugzeug abgestürzt in die Everglades in Florida mit 110 oder 105 Passagieren, alle Passagiere und Besatzungskräfte waren. Typisch, vorher waren wir beim Hitler, Besatzungsmächte, und das ist ein Beispiel jetzt unfreiwillig, wie unser Gehirn arbeitet. Also alle Passagiere und die Besatzung waren tot. Gut, wie schon mehrmals gesagt, Flugzeugabstürze sind äußerst unwahrscheinlich, äußerst selten, aber gelegentlich passieren sie. Und genau dieses eine Beispiel ist interessant und gewissermaßen abschreckend, weil man Folgendes rekonstruiert hat. Die Piloten, als sie den Landeanflug begonnen haben, auf Miami, glaube ich, war das, aber bitte, das ist austauschbar, bemerkten, dass das Lämpchen, das aufleuchten sollte, wenn das Fahrwerk, die Räder draußen sind, nicht aufgeleuchtet hat. Also was haben die Piloten gedacht, Pilot und Co-Pilot, ja, die Räder gehen nicht hinaus. Und begannen sich auf dieses Problem zu konzentrieren. Haben alles probiert, weiß nicht, was da für verschiedene Hebel und so weiter zu betätigen sind. Und haben, jetzt kommt's, während der Zeit, und da geht es ja nicht um Stunden, die man hat, das sind Minuten, alles Übrige übersehen, unter anderem, dass sie immer tiefer fliegen. Sie haben die Warnung überhört, die ja da sowieso kommt, Flugzeuge sind ja moderne Flugzeuge mit allen möglichen Warnungen und so weiter ausgestattet. Und als sie endlich sich nicht mehr auf diese eine Lampen konzentrierten, sondern versucht haben, die Maschine unter Kontrolle zu bringen, war es zu spät, es kam zum Absturz. Und das Tragische an der Geschichte ist ja, dass die Räder sowieso draußen waren, es gab irgendeinen Kontaktfehler in dem Lampen, das hat nicht aufgeleuchtet. Das mag ein einmaliges Beispiel in der Geschichte des modernen Flugwesens sein, aber ein solches Beispiel genügt ja, um zu zeigen, in dem Fall auch, und wir alle neigen dazu, nur beim Piloten ist es etwas gefährlicher, auf ein Problem, das wir plötzlich wahrnehmen, um zu konzentrieren. Anstatt, die hätten müssen, bitte ich tue es so, als ob ich Pilot wäre, sich zunächst mal zurücklehnen, Moment, lassen wir die Maschine oben noch, überprüfen wir noch einmal, umkreisen wir Miami, geben wir gleich Bescheid unten an den Tower, was wir glauben. Nein, sie haben sich ganz einseitig darauf konzentriert und diesen Fehler wollten sie beheben. Und dann kam es eben, wie gesagt, zu der Katastrophe. Also hier haben sie zwei Beispiele, hunderte weitere ließen sich nennen, für einen harmlosen Fehler und für einen, der dann nicht mehr harmlos war, jedenfalls nicht für die Piloten und für ihre Fahrgäste und die anwesenden Flugbegleiter. Es gibt natürlich viele komische Geschichten. Älterer Kollege von mir aus Graz, ich darf den Namen nicht nennen, ist einmal vor vielen Jahren irrtümlich zu einem Kongress statt nach Prag nach Warschau geflogen. Sein Gesichtsausdruck, als er den Fehler bemerkte, wurde leider nicht fotografiert. Er war nicht nur in der falschen Stadt, er war im falschen Land und das nur zur Zeit des Eisernen Vorhangs. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Also dass es passiert ist, weiß ich wegen einer Indiskretion seiner Sekretärin, der er schon berichtet hat davon, weil er glaubte, die ist schuldig, dass sie den falschen Flug oder den Flug falsch gebucht hat. Deswegen weiß die Geschichte überhaupt. Wie das genau passiert ist, weiß ich nicht. Aber das war doch ein ziemlich starker Fehler. Man ist also nicht nur in der falschen Stadt, wie gesagt, sondern gleich im falschen Land. Aber auch hier natürlich wiederum, ist nichts passiert, außer dass der Betreffende, also das kann ich mir schon denken, ziemlich große Kalamitäten hatte. Vor allem zu erklären, wieso kommt es nach Warschau, was wollen Sie da und so weiter. Das war ja damals, bitte, vor 1989 nicht so lustig. Ich kann ein zweites Beispiel, das hier an der Universität Wien passiert ist. Ein Kollege aus Budapest war eingeladen zu einem Vortrag, kam am Westbahnhof an und dort bemerkte er, dass seine Unterlagen vergessen. Er wusste auch nicht, wo der Vortrag stattfinden soll. Er wusste nur Universität Wien. Gut, das ist, wie Sie alle wissen, ein sehr, sehr weiter Begriff. Ich bin inzwischen, weiß nicht, wie viele Dutzenden Gebäuden und so weiter. Er hatte keine Ahnung, hat auch keine Telefonnummer gehabt, gar nichts, war völlig hilflos und ist unverrichteter Dinge vom Westbahnhof mit dem nächsten Zug nach Budapest wieder zurückgefahren. Und hier im Hörsamt und im Biozentrum war das auch Leute darauf gewartet. Man wusste nicht, was da eigentlich passiert ist. Gut, auch da ist nichts weiter passiert. Unangenehm natürlich, nicht dass für den Betroffenen überhaupt, das war immer wieder vielleicht nicht glaubwürdig. Und wenn es einmal passiert, aber wenn ich zu Vorträgen eingeladen bin, einmal in der falschen Stadt lande, zum zweiten Mal im falschen Land, zum dritten Mal habe ich keine Unterlagen mit, dann wird man mich nicht mehr einladen, irgendwann einmal. Nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit. Also wahrscheinlich wird er schon wieder in die falsche Richtung fahren oder fliegen. Aber auch noch relativ harmlos, wie folgendes Beispiel, habe ich auch selber erlebt bei einer Konferenz in der Steiermark. Ein älterer Kollege, wieder nenne ich den Namen nicht, stand also am Podium und begann mit dem Vortrag in einem Haufen von Papieren nach einer Folie zu wühlen, die er zeigen wollte, aber nicht gefunden hat. Und das Ganze dauerte circa 2 Minuten. Bitte, 2 Minuten sind mitten in einem Vortrag ein langer Zeitraum. Wenn ich plötzlich 2 Minuten lang nichts sage und jetzt von einem Haufen herumzuwühlen beginne, das wäre ein bisschen peinlich. Es ist immer peinlich für die Zuhörer, wenn der Vortragende ins Stocken gerät oder man merkt, also der redet wirres Zeug oder er findet irgendwo, er hat es da auch nicht gefunden, die Folie. Nur, was ist passiert? Gar nichts. Und, wie gesagt, etwas betretenes Schweigen. Dann hat er halt die Folie nicht gezeigt. Wenn aber ein Chirurg, bitteschön jetzt, in einer Operation nach einem Gerät zu wühlen beginnt oder nach irgendeinem Instrument, und das nicht finden, naja, dann kann das schon unter Umständen, wenn nicht rechtzeitig die Krankenschwester, wer da sonst noch dabei ist, eingreifen, das kann für den Patienten schon schlimm sein. Wenn ein Philosophieprofessor in einer Vorlesung Nietzsche falsch zitiert und den Fehler erst auf dem Nachhauseweg bemerkt, kann er zu Hause ruhig sich hinsetzen, einen Cognac trinken, bei der nächsten Vorlesung sagen, meine Damen und Herren, ich habe einen Fehler gemacht, übrigens zum letzten Mal, das Zitat von Nietzsche lautet nicht so und so, sondern ganz anders. Er hat den Fehler korrigiert. Die Zuhörer werden es ihm sogar danken. Sie werden sogar sagen, ein richtiger Philosoph im Sinne von Popper, der korrigiert seine Fehler. Der sieht seine Fehler ein und korrigiert sie bei nächstmöglicher Gelegenheit. Wenn hingegen wiederum der Chirurg auf dem Nachhauseweg merkt, dass er bei dem Patienten vorhin das falsche Bein amputiert hat, und so nur gute Werte, wenn ich zum nächsten Mal in die Klinik komme, werde ich den Fehler aufklären, das wird nicht gehen. Der Fehler ist nicht mehr zu reparieren. Da gibt es keine Möglichkeit mehr beim Nietzsche und bei Zitaten. Kann ich jederzeit nicht mir anfallen, ach, das war falsch zitiert, das war ja eigentlich gar nicht Nietzsche, das war Camus oder das war ja Kant und Schopenhauer. Niemand stirbt bei solcher Gelegenheit. Das wollte ich eben sagen und damit also auch irgendwie ausloten, welche Fehler tolerierbar sind, welche nicht. Gut, unsere prähistorischen Vorfahren haben weder Nietzsche zitiert, noch haben sie chirurgische Eingriffe vorgenommen. Noch haben sie Vorträge gehalten, noch sind sie mit Flugzeugen geflogen. Die hatten es noch relativ einfach. Da war die Fehlertoleranz auch relativ groß. Einen Fehler freilich durften die nicht machen. Das ist zum Beispiel die Gefahr oder die Kraft eines Höhlenbären unterschätzt haben. Das wäre ein tödlicher Fehler gewesen. Die durften den Höhlenbären nicht verwechseln mit einem Hamster oder mit einem Feldhasen. Die mussten sehr genau wissen. Also wenn wir den erlegen wollen, dann geht das nur, wenn wir zu 5 oder zu 10 und mit entsprechenden Speeren und so weiter ausgerüstet, bewaffnet, da zusammentun, dann wird es gehen, aber sonst nicht. Oder wenn der prähistorische Mensch irgendwo eine Höhe, eine Distanz falsch eingeschätzt hat, dann war es unter Umständen auch kritisch. Im Sinne des Zitats, das ich zum letzten Mal gebracht habe von dem Amerikaner Simpson, der Affe, der keine realistische Vorstellung hatte von dem Ast, nachdem er sprang, war sehr bald in toter Anführung, gehört daher auch nicht zu unseren Vorfahren. Nur wie realistisch nun ein Ast ist oder wie realistisch überhaupt Distanzen sind und so weiter, das ist teilweise eine Angelegenheit unserer Interpretation, aber zum Teil auch brauchen wir dann objektive Erkenntnis. Wir müssen Distanzen relativ und objektiv richtig abschätzen können. Nicht nur, wenn wir nach Est springen wollen, das tun wir normalerweise nicht mehr, auch in vieler anderer Hinsicht. Aber das Beispiel mit der Distanz ist gar nicht so schlecht. Der heutige Straßenverkehr, bei hoher Geschwindigkeit, über oder unterschätzt man vielfach Distanzen. Ja, der ist ja schon viel näher, als man glaubt. Natürlich haben wir gewisse Sicherheitsvorkehrungen, anthropomorph gesagt, eingebaut. In der Regel, ich habe das damals erzählt, dass ich am 1. Oktober fast von einem Polizeiauto überfahren worden wäre. In der Regel nehmen wir die Gefahr als näher wahr, als sie vielleicht objektiv ist. Aber das ist gut so. Umgekehrt wäre schlecht. Wenn nämlich auch die Gefahr ist ja weit weg und in Wirklichkeit ist sie schon ganz in der Nähe. Also besser ist es, ich nehme die Gefahrenquelle oder die Gefahr, was die Distanz betrifft, falsch wahr und laufe rechtzeitig davon. Denn es könnte ja sein, dass die Gefahr ganz nah ist, am besten ich empfinde sie schon hier. Also ich lehne mich zurück und sage, das ist ja weit weg. Das hätte dem Leben und Überleben unserer Vorfahren natürlich nicht geholfen. Sie sehen, wir sind eigentlich Gratwanderer, nicht nur wie auch andere Lebewesen, ausgerüstet mit einer ganzen Reihe sehr, sehr, man könnte fast sagen, kluger Strategien, mit einer Reihe von Hypothesen, die uns ökonomisch helfen, diese Welt oder Teile davon zu begreifen, eine Reihe von Hypothesen, die uns erlauben, Ursachen festzulegen, Zwecke zu erkennen, mit Wahrscheinlichkeiten zu operieren, die uns erlauben, aus dem Vergleich auf dieselbe oder eine ähnliche Funktion der Gegenstände zu schließen und vieles andere mehr. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube, dass ich den Ausdruck geprägt habe, jedenfalls hat mir niemand widersprochen und niemand hat sonst sein Patentrecht angemeldet, den Ausdruck funktionaler Realismus geprägt. Was wir jetzt besprochen haben, die ganzen Hypothesen, das könnte man als hypothetischer Realismus bezeichnen. Ja? Wir haben nur Hypothesen, im Sinne von Karl Popper, kein gesichertes Wissen, einige Hypothesen sind stärker als andere. Und auf der Basis dieser Hypothesen schaffen wir uns ein Weltbild. Alles ist hypothetisch, aber wie gesagt, noch einmal, es gibt Hypothesen, die liegen schon im Bereich des Faktischen, da haben wir keinen Grund dran zu zweifeln, dass sie wahr sind. Und wenn ich sage, es ist funktionaler Realismus, dann meine ich Folgendes. Also in beiden Fällen, der hypothetische Realismus setzt voraus, es gibt eine reale Welt, die ist nicht einfach konstruiert. Nur, um sie zu erkennen, um sie wahrzunehmen, zu interpretieren, brauche ich Hypothesen. Und die habe ich schon von der Evolution mitbekommen. Der funktionale Realismus setzt eine reale Außenwelt genauso voraus. Meint aber, oder so meine ich, wir nehmen viele Gegenstände und so weiter über ihre Eigenschaften und Funktionen für uns wahr. Deswegen funktionaler Realismus. Wenn ich hier jetzt ganz spontan das hier zeichne und Sie frage, was kann denn das für eine Funktion oder Eigenschaft haben, da werden Sie wahrscheinlich lange nachdenken, bitte tun Sie es nicht, das habe ich spontan gezeichnet, das ist überhaupt nichts. Ja, vielleicht gibt es das irgendwo als Gegenstand in den Weiten des Universums, in einer Zivilisation, die von unserer verschieden ist und die ganz andere Dinge konstruiert. Mag sein. Aber ich habe sowas noch nie hier gesehen, Sie wahrscheinlich auch nicht. Oder wenn Sie sich das auch noch räumlich denken, was soll denn das für eine Funktion haben? Gar keine. Im Falle dieses Geräts ist es uns klar, was das ist, weil wir seine Funktion kennen. Nur ist der funktionale Realist auch wieder begrenzt in der Interpretation der Gegenstände aus ihren Eigenschaften bzw. Funktionen, weil er nur das interpretieren kann, dessen Funktion er ja schon kennt. Wenn ich diesen Gegenstand, bitte heute habe ich es mit Schlüssel, wie Sie sehen, dass ich den auf Anhieb als Schlüssel identifiziere, so wie Sie alle, kommt ja nicht von ungefähr. Wir wissen ja alle längst, was das Ding ist, was es für eine Funktion hat. Ein Kleinkind, das zunächst einmal mit Mühe zu laufen beginnt und zum ersten Mal so etwas sieht, das wird probieren, wird zunächst mal keine Ahnung haben, was das hier ist. Das wird ihm vielleicht gefallen aus irgendwelchen Gründen, aber dass es ein Gegenstand ist zum Öffnen von Türen, das wird das Kleinkind natürlich nicht wissen. Wenn ein Mensch aus der Steinzeit, jemand, der Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt hat, es herkäme und dann würden wir diesen Gegenstand zeigen, dann würde er bei aller Intelligenz, die er sonst haben mag, nie drauf kommen, was das ist. Weil er die Funktion nicht kennt. Okay, die Tastatur, Schreibmaschinen gab es damals schon, aber die waren natürlich einfacher, dann würde er vielleicht irgendwas zum Schreiben, aber er dann drauf drückt, dann kommt wieder nichts heraus. Also, was soll das sein? Bitte, von solchen Dingen lebt dann auch die Verwechslungskomödie und so weiter, dass wir von Dingen keine Funktionen, keine Eigenschaften erkennen und dann ratlos dastehen. Nach dem Motto, ja, was soll denn das? Das habe ich noch nie gesehen. Wozu ist das gut? Das kapiere ich nicht. Das, was soll das sein? Bitte.
Wenn wir uns jetzt Stonehenge anschauen zum Beispiel, dann wissen wir ja auch nicht, was das zu tun hat.
Natürlich. Klar. Wir sind in dem, also jeder Archäologe, jeder Paläontologe ist immer wieder in der Situation. Natürlich haben sowohl Archäologen als auch Paläontologen inzwischen eine Unmenge an Material kennengelernt. Und wenn ein Paläontologe so etwas ausgräbt, das ist nicht sehr gut gezeichnet, ein Knochenfragment soll es sein. Dann wird es egal sein, wie tief das gelegen hat oder wie hoch in der Erde. Und er kennt ja schon sehr viele Unter- und Oberschenkelknochen von unterschiedlichsten Säugetieren, Reptilien und so weiter. Aber wie Sie richtig sagen, es könnte etwas ausgegraben werden, was vielleicht auch als Knochen erkennbar ist, aber was nirgends hineinpasst. Was war das für ein Tier, das diesen, aus dem hier, wenn es etwas schöner gezeichnet hätte, kann ein Paläontologe ungemein viel machen. Wenn er weiß, also aus dem Vergleich mit heutigen Lebewesen, der ja auch eine Vergleichshypothese, wenn ein Tier, wenn das hier so der Oberschenkelknochen sein soll, ein Teil davon, der hat nicht der ganze Fuß vielleicht so lang, nur wie groß wird und das Tier gewesen sein. Es kann also kein Tier gewesen sein, das 40 Meter groß war, da wären die Füße zu klein gewesen. Es kann aber auch keine Maus gewesen sein, da suchen sie wiederum die Knochen zu. Klar, der Archäologe natürlich, der steht da oft vor noch größeren Rätseln. Es hat ja ungemein lang gedauert, bis verschollene Schriften und Sprache, als sie gefunden wurden, Schriften vor allem, einigermaßen entziffert werden konnte. Ich bewundere ja ungemein Altorientalisten, Ägyptologen und Assyrologen und so weiter, wie die aus ein paar Fragmenten, aus ein paar Schriftzeichen, die keiner von uns mehr kennt, niemand mehr anwendet, imstande sind, wenn auch mit mühevollster Kleinarbeit, letzten Endes einen ganzen Text zu rekonstruieren. Das ist natürlich schon eine enorme Leistung. Aber das ändert nichts an dem Gesagten. Wir brauchen, es braucht auch der Archäologe und auch der Paläontologe eine Vergleichsbasis, beziehungsweise muss er Eigenschaften erkennen. Er muss ja zuerst einmal als Archäologe überhaupt etwas als Schriftzeichen erkennen, um die Eigenschaft, die Funktion dieses Gegenstandes zu erkennen. Eben, dass das ein Schriftzeichen war. Das muss er erst wissen. Also wiederum brauche ich Eigenschaften oder Funktionen, um dann das Ganze oder den Gegenstand zu rekonstruieren. Wo der Vergleich fehlt, über Sprache werden wir noch reden, haben es den Linguisten schwer. Es gibt eine ganze Reihe sogenannter isolierter Sprachen, die kein Linguist bisher mit irgendeiner der sonstigen existenten Sprachen in Verbindung bringen kann. Das ist in Europa hier das Baskische. Kein Linguist weiß, wo das genau herkommt. Es gab und gibt verschiedene Theorien, das kommt vielleicht vom Keltischen, was weiß ich was. Aber die Sprache ihrer Struktur, ich kann kein Baskisch, aber ich glaube Sprachwissenschaftlern, ist nicht zu vergleichen. Es passt nicht in die germanische, nicht in die romanische, nicht in die slawische Sprachfamilie, in keinen der bekannten Sprachfamilien, da steht isoliert da. Genauso das Japanische und eine ganze Reihe von Sprachen in Afrika und Südamerika, die keinerlei Ähnlichkeiten mit irgendeiner Sprache aufweisen. Jeder von uns, der Latein in der Schule gehabt hat oder einige Wörter, sagen wir Spanisch kennt, kann, wird das Italienische als eine verwandte Sprache identifizieren, ganz klar. Da gibt es schon große Ähnlichkeiten. Aber wenn eine Sprache mit keiner der bekannten Ähnlichkeiten hat, wird das natürlich sehr schwierig. Und das gilt auch natürlich dann für ganze Kulturen, Stonehenge, wie Sie gesagt haben, und viele andere, wo wir bis heute nicht wirklich wissen, wer waren die Leute, woher kamen sie, was wollten die, weil wir eben das, was sie hinterlassen haben, das sind dann oft leider nur ein paar Steine oder Bauwerke, zu wenig ist, um es interpretieren zu können. Bei den alten Ägyptern haben wir ja vergleichsweise Glück, oder bei den alten Römern, die haben ungemein viel hinterlassen. Und das kann man vergleichen mit unterschiedlichen anderen Kulturen und Kulturgütern. Und das kann man, wie gesagt, einigermaßen gut interpretieren. Aus heutiger Sicht. Es hat auch da lange gedauert, bis man diese Kulturen rekonstruiert hat, bis man einigermaßen wusste, was das war. Aber in einer Welt, in der ich von keinem Gegenstand die Funktion, die Eigenschaft erkenne, wäre ich nicht lebensfähig. Ich glaube, das leuchtet ein. Aha-Erlebnisse kennen wir alle. Ach, dass ich da nicht früher drauf kam. Natürlich ist das das. Was habe ich denn gedacht? Wir alle kennen auch, dass wir bestimmte Gegenstände eben sofort, auch wenn wir sie nie gesehen haben, aufgrund ihrer Funktion richtig interpretieren, richtig einschätzen, unterschiedlichste Werkzeuge. Aber wir alle kennen auch das Phänomen, wo wir dastehen und staunen, was soll das denn sein, wie gesagt, wozu dient denn das? Ich kann mir eine ganze Reihe von komplizierten Werkzeugen in spezialisierten Werkstätten vorstellen, die ich nie gesehen habe und bei deren Anblick ich mir nicht erklären könnte, ist das eine Bohrmaschine oder dient das zu irgendwas ganz anderem? Ich kenne das, ich kenne die Eigenschaft nicht. Also deswegen funktionaler Realismus. Wir rekonstruieren die Realität oder Teile der Realität deswegen, weil diese Teile der Realität bestimmte Eigenschaften zeigen, bestimmte Funktionen haben, die für uns erkennbar sind. Natürlich kann uns auch das wieder immer wieder in die Irre führen. Wir können glauben, das ist genau der Gegenstand, weil sowas Ähnliches habe ich schon gesehen, aber dann stellt sich heraus, das dient einer ganz anderen Funktion. Ihr habt das verwechselt. Und eines noch zum Abschluss, zum wiederholten Mal. Unser Wahrnehmen, unsere Wahrnehmungsleistungen sind selektiv. Wir konzentrieren uns in der Regel immer auf das Hauptsächliche. Das hat gute evolutionsbiologische Gründe. Es ging ja nur in erster Linie um das Leben und das Überleben. Diverse Neben- und Randerscheinungen dieser Welt, die unsere Vorfahren weder gestört haben, die sie noch gebraucht haben und so weiter, die konnte man links liegen lassen. Aber daher rührt auch das Phänomen, was wir im Alltag täglich begegnen oder das uns begegnet, wie man möchte, dass wir was übersehen. Weil wir die ganzen Komplexitäten, die Fülle der Gegenstände, mit denen wir umgeben sind, nicht nur die Gegenstände, auch nur die Fülle der Töne und so weiter, weil wir da abstrahieren, allgemein Begriffe konstruieren und dann die Zwischentöne überhören oder, wie gesagt, Verschiedenes überhaupt übersehen. Nachher wundern wir uns dann, ja, wie konnte ich das übersehen? Es gibt bekanntlich kein Buch, das keinen Druckfehler hat, außer angeblich der Logarithmentafel, aber das kann ich nicht nachprüfen, ich bin kein Mathematiker. Wenn ein neues Buch von mir erscheint, habe ich immer Angst, es aufzumachen. Nicht, dass ich Angst vor dem Geschriebenen habe, ich mag das, was ich geschrieben habe, keine Sorge. Wie es der Teufel oder wer auch immer möchte, ist so ziemlich das Erste, was ich bemerke, irgendein blöder Druckfehler. Denn der meiste niemand bemerkt, dass sich irgendein Buchstabe fehlt oder was. Nur frage mich dann, wieso. Jetzt habe ich die Korrekturen gelesen, 2 Nächte lang. Im Lektorat des Verlags saßen 2 Leute, denen ich vertraue, Die haben das auch gelesen, zwei Nächte oder zwei Tage lang, je nachdem, welchen Rhythmus die haben. Dann gab es den zweiten Korrekturlauf. Dann hat das vielleicht noch der Verleger selber gelesen, wenn ihn der Text interessiert hat. Und keiner merkte, da fehlt zwischen N und P ein U oder irgendwas. Wie kann man das erklären? Eigentlich ganz einfach. Die Buchstabenfolgen sind ja auch nicht immer eindeutig und sehr kompliziert alles. Und wir erfassen ja Texte vielfach als Ganzes. Wir lesen ja nicht mehr, vor allem die, die wir viel lesen, so wie kleine Schulkinder, die zu lesen beginnen, jeden Buchstaben als Einzelnes. Wir erfassen ganze Wörter oder ganze Satzteile oder ganze Sätze. Und da verschlucken wir dann sozusagen leicht einen Buchstaben. Da kann man dann fünfmal Korrektur lesen. Ein paar Fehler bleiben immer. Gut, nur gehört das zum Glück in den Bereich jener Fehler, die wir uns leisten dürfen, wenn da in meinem neuen Buch, ich lege da ein paar Prospekte noch her, Weihnachten kommt bald, Sie brauchen Geschenke vielleicht. Ich habe das jetzt nicht, gerade das Buch, ich habe einiges gelesen, bisher habe ich keinen Fehler bemerkt, das ist mir sehr verdächtig. Sehr verdächtig, wer weiß, was da noch kommt, ich wage nicht weiterzulesen. Natürlich hängt das schon auch von der Situation ab, unter bestimmten politisch gefährlichen Umständen ein Druckfehler passiert, wo dann zwei oder drei Buchstaben verdreht werden. Bitte überlasse es Ihrer Fantasie, was unter bestimmten ideologischen Umständen ein gefährliches Wort sein könnte. Dann kann das für den Autor schon sehr kritische Konsequenzen haben. Aber seien wir glücklich oder hoffen wir, dass es zu diesen Umständen nicht oder in nächster Zeit nicht mehr kommen wird. Wir haben nächste Woche noch eine Vorlesung vor Weihnachten. Und dann nach den Ferien noch drei oder vier, glaube ich. Mit dem Stoff werde ich in dem Semester nicht fertig, habe ich schon mehrmals gesagt. Meine Vorlesung im Sommersemester war vergleichsweise sehr einfach. Da ging es um Krisen und Katastrophen. Ich folgte meinem vorletzten Buch. Da war es ziemlich klar, jedes Kapitel eine Vorlesung. In dem Fall komme ich vom Hundertsten ins Tausendste, weil es ja nicht nur um Apokalypsen geht und um Krisen, Wahrnehmung von Krisen, sondern eigentlich um die ganz große Frage, warum sind wir so, wie wir sind? Na, bis wir eine Antwort darauf finden, da werden wir noch viele Vorlesungen halten bzw. hören. Wir wünschen einen schönen Abend und bis nächsten Mittwoch.